NDR Info. Redezeit.
null 441 77, das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Bohrmann. Wir reden einerseits über die Polizei und andererseits reden wir damit über Sicherheit und auch über ihr Sicherheitsgefühl. Plötzlich ist das Fahrrad weg, die Handtasche wurde gestohlen, das Smartphone ist verschwunden. Was soll man tun? Soll man zur Polizei gehen? Macht es überhaupt noch Sinn, Anzeige zu erstatten? Oder bleibt es dann bei einem Aktenzeichen, was man für die Versicherung braucht? Und schließlich bekommt man irgendwann die Nachricht, wegen Geringfügigkeit wird das Verfahren eingestellt. Dabei heißt es doch, die Polizei, dein Freund und Helfer. Doch kann sie denn helfen? Und folgt man den jüngsten Schlagzeilen der Hamburger Presse, kommen da Zweifel auf. Demnach bleiben tausende Straftaten einfach unbearbeitet liegen. Grund für uns, heute Abend mal zu fragen, braucht die Polizei mehr Personal und hat die Kriminalität zugenommen? Und wie ist es mit Ihrem Sicherheitsgefühl? Fühlen Sie sich sicher genug? In den sogenannten Sondierungsgesprächen ist von 15.000 zusätzlichen Polizisten die Rede. Meinen Sie, wir brauchen weiter mehr Polizisten, gar 15.000? 0800 441 777.
Ich tue mich schwer, das abzuschätzen, ob 15.000, ob die Zahl jetzt ausreichen würde oder ob tatsächlich so viel Bedarf da ist.
Wäre ein guter Anfang, ne? Aber ich bin da noch nicht von überzeugt.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist.
Vor allen Dingen frage ich mich natürlich auch, wo die 15.000 Polizeianwärter herkommen sollen, ne?
Die müssen angelernt werden, ausgebildet werden, ne? Also die sind ja auch nicht von jetzt auf gleich da.
Und man sollte die Polizei auch in die Lage versetzen, die erarbeiteten Überstunden auch abbummeln zu können, weil ansonsten führt es zu Frustration. Ich glaube, dass die Polizei einfach viel zu überlastet ist, zu viel Überstunden hat und Bagatellfälle nicht mit der nötigen Manpower auch verfolgen kann.
Da müsste man definitiv mehr tun. Die sind völlig unterbesetzt.
Ich habe ein Portemonnaie verloren und wurde von der Polizei angerufen. In dem Portemonnaie waren sämtliche Papiere und ich habe mein Portemonnaie auf diese Art und Weise zurückbekommen. Die Polizei war derartig nett und freundlich, dass ich ganz begeistert war.
Das wäre eine ganz gefühlte Meinung nur für mich, also ganz gefühlt den Eindruck, ich habe kein Problem. Absolut, ja, für mich sicher in der Stadt. Ich erwarte nicht, dass die Polizei an jeder Ecke steht. Absolut nicht. So ist es okay für mich.
Für Sie ist es so okay. Das waren erste Stimmen, gesammelt von Thomas Christes. Wir fragen heute Abend, wie groß ist die Personalnot bei der Polizei? Das ist die eine Frage. Und die Frage an Sie, brauchen wir mehr Polizisten? Wie ist Ihr Sicherheitsgefühl? Halten Sie es für besser? Mehr Polizei schafft mehr Sicherheit. Das interessiert uns. 0800 441 777. André Schulz ist Bundesvorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Guten Abend, Herr Schulz.
Guten Abend.
Herr Schulz, ich habe das zu Beginn der Sendung gesagt. In Hamburg ist heute zu lesen in einer Hamburger Zeitung, da bleiben Fälle liegen, bleiben unbearbeitet liegen. Ist Hamburg ein Spezialfall aufgrund des G20-Gipfels, über den wir heute nicht reden wollen? Aber ist es in anderen Bundesländern ähnlich, die Situation?
Das muss man sehr individuell betrachten. Das kann man nicht pauschal beantworten. In einigen Ländern ist die Situation etwas anders. In Hamburg ist es etwas Hausgemachtes, muss man sagen. Da wurde schon seit längerer Zeit, die Polizei Hamburg hatte vor 4 Jahren eine größere Reform, die war auch fachlich richtig, wurde aber nie mit dem notwendigen Personal untermauert. Also in Hamburg ist es hausgemacht und man sieht es, heute haben wir es gehört, 8.000 Fälle liegen auf Halde. Dann stellt man sich schon die Frage, macht das hier tatsächlich noch Sinn, Anzeigen zu erstatten?
Blicken wir mal in die anderen Länder des Sendegebietes. Wie ist das aus Ihrer Sicht, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern?
Es ist so, dass ja Polizei Ländersache ist. Das heißt dann auch, dass dort die Prioritäten unterschiedlich gesetzt werden. Und die Herausforderung zum Beispiel an die Polizei Mecklenburg-Vorpommern ist doch etwas anders als zum Beispiel in Hamburg oder auch zum Beispiel in Bremen. Bremen hat auch ein ähnliches Problem. Auch dort sprechen wir von Halden. Dort liegen tatsächlich Anzeigen im vierstelligen Bereich, also mehrere Tausend herum. Die werden nicht bearbeitet.
Ebenfalls zu Gast heute ist Irene Mihalic. Sie ist innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und Frau Mihalic ist auch ausgebildete Polizistin, war im Polizeidienst. Frau Mihalic, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wenn ich das richtig gelesen habe, sind Sie seit 2006 im Bundestag?
Nee, das stimmt nicht, seit 2013.
Seit 2013, gut, dann habe ich das falsch oder bin ich einer Fake News aufgesessen. Sie sind gelernte Polizistin, wenn Sie lesen, da gibt es Personalnot. Würden Sie das als grünen Politikern ebenso unterschreiben wie als Polizistin?
Ja, als Grünpolitikerin würde ich das ebenso unterschreiben und das haben auch unsere Nachfragen, die wir regelmäßig an die Bundesregierung gestellt haben, ja auch so ergeben. Und es ist ja auch so, dass uns auch die Polizeigewerkschaften das regelmäßig mitteilen, wie sozusagen die Situation in den Polizeibehörden ist. Und unsere Aufgabe in der Politik ist es dann natürlich dafür zu sorgen, dass da entsprechend Abhilfe geschaffen wird. Man wird sich natürlich jetzt die Frage stellen müssen, wie das in Zukunft besser gelingen kann, was in der Vergangenheit eben nicht funktioniert hat.
Aber nun sind Sie ja Grünpolitikerin. In der Sondierung wird gesagt, wir brauchen 15.000 weitere Polizistinnen und Polizisten. Wie kommt man auf die Zahl 15.000?
Ja, das frage ich mich offen gestanden auch. Also wir Grüne haben auch in der Vergangenheit immer vermieden, eine konkrete Zahl zu nennen. Nicht, weil wir uns das nicht zugetraut haben, sondern einfach, weil man das auch sehr individuell betrachten muss, wie viele Polizistinnen und Polizisten am Ende tatsächlich fehlen. Denn es kommt ja nicht nur darauf an, wie viele Aufgaben oder welche Aufgaben sind beispielsweise aktuell zu bewältigen, sondern wir müssen uns auch die Frage stellen, welche Aufgaben soll unsere Polizei eigentlich erfüllen? Und wenn wir das wissen und dann auch genau darüber Bescheid wissen, wie viele Polizistinnen und Polizisten uns beispielsweise durch Pensionierung verlassen, dann kann man auch realistisch zu einer Zahl kommen und da kursieren unterschiedliche Zahlen. Es gibt Gewerkschaften, die sprechen da also von weit über 25.000 Polizisten, die man jetzt neu braucht. Jetzt ist die Zahl 15.000 aufgetaucht, also das variiert etwas. Und deswegen glaube ich, muss man da sehr, sehr sorgfältig rangehen und erst einmal genau ermitteln, wie hoch der Personalbedarf tatsächlich ist.
Vielleicht schaffen wir es im Laufe der Sendung, denn ich habe eine Überstundenzahl in Höhe von 22 Millionen. Überstunden sind da wohl angelaufen bei der Polizei. Vielleicht können wir das nachher mal übersetzen, was das in Arbeitskraft heißt und wie viele Polizisten man dann wohl bräuchte. Das machen wir später. Frank Bornemann ist Richter am Oberlandesgericht und stellvertretender Vorsitzender des Niedersächsischen Richterbundes. Guten Abend, Herr Bornemann.
Guten Abend.
Ich darf Ihnen eine Mail vorlesen, die wird Sie freuen. Uns hat nämlich geschrieben Herr Kramer, Orten in der Niedersachsen, hat keine Stadt genannt. Und er fragt, warum wird in Politik und Medien fast immer nur von Personalnot bei der Polizei gesprochen? Zu einem funktionierenden Rechtsstaat, der Vergehen bzw. Verbrechen ahndet, gehören auch Gerichte und Staatsanwaltschaften. Von deren Personalnöten ist fast nie die Rede. Das holen wir heute nach, Herr Bornemann. Inwieweit, Frage erstmal zur Polizei, bekommen Sie es an Gerichten, auf dem Schreibtisch der Staatsanwälte zu spüren, wenn bei der Polizei Personalnot herrscht?
Das merken wir natürlich schon. Wir merken das insbesondere, wenn unsere Ermittlungsersuchen länger dauern. Insbesondere Durchsuchungsbeschlüsse beispielsweise erst nach geraumer Zeit vollstreckt werden können. Und wir sehen auch, dass in einigen Ermittlungsverfahren, die bei uns dann anlanden, diese Verfahren gar nicht richtig ausermittelt sind. Das ist jetzt kein Vorwurf an die ermittelnden Polizeibeamten, sondern man merkt eben ganz einfach, dass die Kapazitäten nicht zur Verfügung stehen und nicht alle Ermittlungsansätze genutzt werden. Das heißt, wir müssen die Akten dann zum Teil wieder zurückschicken, bestimmte Ermittlungen veranlassen, die dauern dann wieder. Das ganze Verfahren verzögert sich.
Was verstehen Sie unter ausermittelt?
Nun, jeder Polizist muss sich ja bei einer Akte fragen, was brauche ich eigentlich an Beweismitteln, um dem mutmaßlichen Täter, also dem Beschuldigten, die Tat nachzuweisen. Und dazu kann eine ganze Menge gehören, nicht nur Zeugen befragen, sondern auch andere Umstände ermitteln. Zum Beispiel bei einer Drogenlagerwohnung wäre auch mal relevant, wer eigentlich der Mieter dieser Wohnung ist oder ob bestimmte Spuren gesichert worden sind. Wenn das unterbleibt, hat man es als Staatsanwalt zum Teil schwer, die Sache zum Abschluss zu bekommen.
Die meisten kennen das nur aus dem Tatort oder anderen Krimis. Ist es so, dass die Staatsanwaltschaft bei der Polizei Druck machen kann? Arbeitet mal anständig, sonst kriegen wir den nicht hinter Gittern?
Naja, ein Staatsanwalt ist schon verpflichtet, beim Sachbearbeitenden Polizeibeamten nochmal anzurufen, auf bestimmte Dinge hinzuweisen. Aber Staatsanwälte sind ja nicht die Vorgesetzten der Polizeibeamten, das würden die auch gar nicht gerne haben, sondern die arbeiten schon eigenverantwortlich. Das heißt, wir müssen hier im kollegialen Gespräch sein. Das ist aber bei den Massendelikten, die Sie ja bereits angesprochen haben, ausgesprochen schwierig. Bei den Spezialabteilungen, also beispielsweise Sexualdelikte, Wirtschaft, Betäubungsmittel, Korruption, ist das schon besser.
Wir reden heute Abend auch über Ihr Sicherheitsgefühl und zur Sicherheit gehört die Polizei. Und die Frage an Sie ist, brauchen wir mehr Polizei, damit Sie sich halt sicherer fühlen? Wo sehen Sie den Zusammenhang zwischen Polizei und Ihrem Sicherheitsgefühl? 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. André Schulz, Sie sind Bundesvorsitzender der Deutschen Kriminalbeamten. Wir haben eben das Wort gehört der Delikte. Es gibt unterschiedliche Delikte. Was verstehen Sie denn als Polizist oder als Kriminalist unter Alltagskriminalität?
Ja, das muss man sehr fein auseinanderhalten. Das sind eigentlich Delikte, die mir Sorgen machen, die das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig beeinträchtigen. Es muss also nicht immer Terror sein. Das ist tatsächlich etwas, was mich im Alltag, daher der Name auch, tatsächlich dann betrifft. Das heißt, mein Fahrrad ist gestohlen worden, bei mir ist eingebrochen worden, ich bin bedroht worden. Und das ist etwas, was die Sicherheit dann doch nachhaltig beeinträchtigt. Das heißt auch natürlich, dass die Erstvoraussetzung, wenn ich Polizei brauche, muss die da sein. Das heißt, klassischer 110-Fall, da muss der Streifenwagen da sein. Aber dann geht es genau los. Die Ermittlungen müssen so geführt werden, wie das auch übrigens ein Anspruch durchaus ist, bis hin zu einem Verfassungsanspruch, den der Bürger hat, der Polizei gegenüber, dass wir das Möglichste ermitteln, was auch machbar ist. Und das ist tatsächlich etwas, und das stößt dann auch wirklich den Kriminalistinnen und Kriminalisten wirklich nachhaltig auf, weil wir natürlich auch einen Berufsethos haben. Das heißt, wir wollen ja ermitteln, wir wollen die Täter Dinge festmachen, wir wollen, dass sie keine neuen Straftaten begehen können. Wir wollen also für die Bürgerinnen und Bürger da sein. Und das ärgert uns massiv und die Kollegen, wenn wir das nicht können.
Ist das denn ausschließlich eine Personalfrage?
Es ist eine qualitative und eine quantitative Frage. Das heißt, sie brauchen das nötige Personal. Und da hakt es übrigens auch. Ganz kurz kam es eben schon mal zur Diskussion. Kriegen wir dann noch ausreichende Maße, das Personal, was wir brauchen? Aber kann das später auch das, was es soll? Und das ist dann eine Frage der Aus- und Fortbildung. Und da hakt und hapert es tatsächlich fast in allen Bundesländern.
Aus- und Fortbildung und Nachwuchs machen wir später. Darüber reden wir noch. Frau Mihalisch, Sie sind die Politikerin in der Runde. Würden Sie denn sagen, dass das Sicherheitsbedürfnis der Menschen sich verändert hat im Laufe der letzten Jahre?
Ja, definitiv. Das ist auch ein Eindruck, den ich jetzt auch vor allen Dingen verstärkt im Bundestagswahlkampf gewonnen habe, also den ich auch gewonnen habe über Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern, die einerseits nach sicherheitsrelevanten Ereignissen, also nach Anschlägen zum Beispiel, uns halt eben im Bundestag schreiben und sagen, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen, aber tatsächlich auch, so wie Herr Schulz das vorhin dargestellt hat, ganz stark auch auf ihren Alltag bezogen. Also gerade die Einbruchskriminalität spielt da eine sehr, sehr große Rolle und nicht umsonst hat das ja auch die Politik vielfach zum Thema gemacht, dass insbesondere in diesem Bereich, also da, wo Menschen wirklich ja in ihrer Privatsphäre direkt betroffen werden von Kriminalität, dass da auf jeden Fall noch eine Menge zu tun ist und dass wir uns dieser Problematik also auch politisch annehmen müssen.
Herr Bornemann, Sie sind der Richter in der Runde. Was meinen Sie, hat sich das Sicherheitsgefühl bei den Menschen verändert?
Doch, in jedem Fall. Also insbesondere bei denjenigen, die von Einbruchsdiebstählen betroffen sind, kann man das ganz massiv spüren. Das ist ein tiefgreifender Eingriff in die Privatsphäre. Wenn Sie sich mal vorstellen, Sie kommen nach Hause, die Tür steht offen oder das Fenster steht offen, Sie fühlen sich unsicher. Am Schluss merken Sie, dass Ihre ganze Wäsche durchwühlt worden ist. Sie haben das Bedürfnis, die gesamten Schränke auszuräumen und die Waschmaschine zu geben. Das ist eine nachhaltige Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls. Und die Bürgerinnen und Bürger, denke ich, müssen merken, dass Polizei und Justiz da auch für sie da sind. Dafür zahlen sie schließlich auch Steuern.
Herr Schulz, wir wissen, dass es einen Personalabbau bei der Polizei gab in den 90er und 2000er Jahren. War die Welt damals sicherer, sodass man auf Polizisten verzichten konnte?
Da hat man den Eindruck, dass die Politik von dieser Auffassung überzeugt war. Ja, das stimmt. War es de facto natürlich nicht. Und was wir auch immer bemängeln, gerade dann bei den verantwortlichen Politikern, ist so der Weitblick, also so ein bisschen Nachhaltigkeit, einfach mal in die Zukunft zu schauen, was für Anforderungen kommen eigentlich auf uns zu. Und das hätte man spätestens in den 90ern, da ging es ja eigentlich spätestens Mitte der 90er auch, dann auch mit dem Schengen-Raum, wo auch die letzten Grenzen gefallen sind, was jeder Europäer durchaus begrüßen muss. Aber unsere Frage war immer, wie wollen wir dann reisende Täter zum Beispiel, internationale agierende Täter kompensieren? Das heißt, was für eine Möglichkeiten haben wir dann? Wie ist der Austausch der Polizei? Und das ist heute noch teilweise haarsträubend. Und dann parallel haben wir natürlich insgesamt auch die Digitalisierung der Gesellschaft. Auch hier haben wir als Behörde teilweise sehr stiefmütterlich drauf reagiert. Das ist heute noch nicht umgesetzt. dass man zum Beispiel jede Straftat mit den Tatmitteln Internet begehen kann oder dass moderne Telekommunikationsmittel bei jeder Tat eine Rolle spielen. Und hier haben wir natürlich Ermittlungsansätze, die wir früher nicht hatten. Haben wir darauf reagiert? Haben wir mehr eingestellt? Nein. Und auch heute haben wir noch keine richtigen Antworten darauf.
Aber meine Frage war ja, Personalabbau in den 90er, 2000er Jahren, war die Lage damals, haben Sie Menschen sich sicherer gefühlt? Was sagt denn aus Ihren Augen die Kriminalstatistik? Ist es gleich geblieben? Ist es mehr geworden, sodass die Menschen sich zu Recht unsicherer fühlen?
Es ist anders geworden. Wir hatten natürlich lange Zeit, auch gerade die Zeitraum, den Sie angesprochen haben, in vielen Deliktsbereichen stark rückläufige Zahlen oder hohe, die dann stark rückläufig waren, zum Beispiel Wohnungseinbruch, die waren um einiges höher, als sie es heute sind. Und dann sind sie fast über 10, 12, 15 Jahre stark gesunken. Und dann dachte man, dieser Trend wird parallel, auch gerade weil wir als Deutsche dann weniger werden und älter werden, auch Kriminalität wird sich anders darstellen. Und das hat man relativ schnell festgestellt, dass das nicht der Fall war. Das heißt, man baut aber trotzdem ab. Man ist ja heute immer noch nicht da fertig. Das heißt, einige Länder, die jetzt auch gerade zum Beispiel wie Sachsen-Anhalt oder auch andere Länder, die jetzt gesagt haben, wir stoppen den Abbau, dadurch, dass sie es über lange Jahre planen müssen und auch nicht eingestellt haben und viele Pensionierungen haben, ist de facto immer noch ein Abbau derzeit. Es ist noch kein Aufbau in vielen Ländern.
0800 441777, das ist die Telefonnummer. Und wir reden heute Abend über die Polizei auf der einen Seite, über die Personalnot der Polizei und damit verbunden auch Ihr Gefühl, Ihr Sicherheitsgefühl. Was erwarten Sie von der Polizei? Fühlen Sie sich sicherer oder unsicherer? Dann melden Sie sich 0800 441777, wie Lena Saupe aus Hannover. Guten Abend, Frau Saupe.
Schönen guten Abend. Der angesprochene Personalabbau, den sehe ich persönlich etwas kritisch. Bei mir war es nämlich so, dass ich mich selber vor einigen Jahren bei der Polizei beworben habe und eigentlich mit einer recht großen Motivation da rangegangen bin und auch alle Voraussetzungen mitgebracht habe. Und ich dann aus dem Grund abgelehnt wurde, dass ich eine zu hohe Sehstärke habe. Und was ich an der ganzen Sache nicht verstehen kann, dass ich immer wieder Polizisten, sowohl im aktiven Dienst auf der Straße oder bei der Bundespolizei immer sehe, die halt mit Sehhilfe ihren Dienst ausführen und ich dann halt sozusagen abgewiesen werde, gerade wegen diesem Grund. Ich persönlich sehe die Arbeit der Polizei generell sehr positiv, aber verstehe halt diesen Abbau und diese Abweisung kann ich so nicht nachvollziehen.
Frau Saube, Sie werden verstehen, dass wir das nicht klären können, wie weit Ihre Sehstörung dazu geführt hat, dass Sie abgewiesen worden sind. Aber meine Frage an Sie, warum wollten Sie denn Polizistin werden?
Weil ich generell, wie soll ich das erklären? sehr hilfsbereiter Mensch bin. Ich arbeite gerne mit Leuten zusammen. Ich bin gerne draußen unterwegs und
gut, ich frage mal anders, Frau Saube.
Die Arbeit einfach unglaublich interessant und gerade dadurch, dass halt jetzt dieser Abbau besprochen wurde und dieser Kräftemangel herrscht, ist es so, dass halt motivierte junge Leute abgewiesen werden, obwohl sie halt alle möglichen Voraussetzungen mitbringen.
Über das Abweisen von jungen Leuten, das würde ich gerne im Moment vertagen. Das ist das Thema Nachwuchs und wo kommt er her und welche Bedingungen muss man erfüllen. Frau Saupe, aber ich bin sicher, Sie haben einen anderen Berufswunsch erfüllen können?
Einen Zweitwunsch schon. Ich bin jetzt in die sozialpädagogische Richtung gegangen.
Gut so. Vielen Dank für Ihren Anruf und seien Sie nicht böse, dass wir das nicht klären können, aber das überfordert uns zu schauen, wie Ihre gesundheitliche Fitness ist, um bei der Polizei eventuell angenommen zu werden. Aber trotzdem vielen Dank für Ihren Anruf. Ich würde gerne nochmal über das Wort Bagatellfall reden. Herr Bornemann, Sie sind am Oberlandesgericht. Ist all das, was da an Akten auf den Schreibtischen der Staatsanwälte und Richter landet, gehört es dahin oder haben Sie manchmal das Gefühl, das sind Bagatellfälle, die gehören da eigentlich nicht hin?
Bei dem Wort Bagatell muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Es kann durchaus für den einzelnen Bürger etwas Wichtiges sein, wenn das Fahrrad gestohlen wird oder das Handy abhanden kommt. Während es natürlich vielleicht vom absoluten Wert her nicht damit zu vergleichen ist mit einem Einbruch, Diebstahl oder gar einem Bankraub. Trotzdem haben wir natürlich eine ganze Reihe von Fällen, wo wir uns schon gelegentlich fragen, muss das eigentlich durch drei Instanzen durchexerziert werden?
Nennen Sie mal ein Beispiel. Was ist für Sie ein Fall, wo Sie sagen, muss das sein?
Also in Hannover haben wir ja die Östra-Verkehrsbetriebe, die sehr fleißig Strafanzeigen stellen gegen sogenannte Schwarzfahrer, also Menschen, die keine Fahrkarte haben, aber trotzdem mit der Straßenbahn, mit dem Bus fahren. Das ist nach geltender Rechtslage eine Straftat, Leistungserschleichung. Und wenn man das in Wiederholungsfälle macht, dann gibt es da Geldstrafen bis hin zu kurzen Freiheitsstrafen. Und das landet schon bei uns auf dem Tisch und muss sich vorstellen, das fängt beim Amtsgericht an mit einem Strafbefehl, dann Einspruch dagegen, Hauptverhandlung, Urteil, dagegen Berufung zum Landgericht, Hauptverhandlung, Urteil, dagegen Revision zum zweiten Strafsenat zum Beispiel, zum Strafsenaten in Celle und dort eine Entscheidung im Revisionsrecht. Das ist sehr aufwendig. Der verurteilte Mörder vom Schwurgericht, der hat übrigens nur eine Instanz, die Revision zum Bundesgerichtshof. Also ob man das wirklich alles so braucht, das kann man sich fragen.
Wer könnte denn dafür sorgen, dass Schwarzfahrer nicht auf ihrem Schreibtisch landen?
Der Gesetzgeber könnte sich überlegen, ob er das zum Beispiel als Ordnungswidrigkeit behandelt wissen will. Mhm. Außerdem ist es natürlich so, es ist ein Unternehmen, das Beförderungsleistungen verkauft, also Verträge abschließt. Vielleicht muss man sich doch mal zivilrechtlich auseinandersetzen mit der Frage, was eigentlich passiert, wenn jemand den Preis, den er für den Beförderungsvertrag entrichten soll, nicht bezahlt. Muss das wirklich alles strafbar sein?
Mhm. Frau Mihalic, fühlen Sie sich angesprochen als Politikerin?
Ja, auf jeden Fall. Das ist also die Entkriminalisierung solcher Bagatellstraftaten, also die einen relativ geringen Unrechtsgehalt aufweisen, wie beispielsweise das Schwarzfahren. Das ist das, was wir auch sagen. Das muss nicht als Straftat geahndet werden, weil Herr Bornemann hat ja völlig recht, all die Akten, die aufgrund solcher Straftaten halt eben auch bei der Justiz landen und in aufwendigen Verfahren bearbeitet werden müssen, landen halt eben vorher auch bei der Polizei und werden dort natürlich auch bearbeitet, binden damit auch bei der Polizei Kapazitäten, Kräfte, die dann halt eben in dieser Zeit auch für andere Dinge nicht zur Verfügung stehen. Und das wäre sicherlich auch ein gangbarer Weg im Sinne einer Aufgabenkritik, so wie ich es am Anfang formuliert habe, dass man sich wirklich die Frage stellt, sind das denn tatsächlich Delikte, die als Straftat von der Polizei und dann am Ende auch von der Justiz bearbeitet werden müssen und da so viele Kräfte binden? Oder kann man das nicht als Ordnungswidrigkeit herabstufen oder, wie Herr Bornemann angeregt hat, zivilrechtlich regeln?
Gut, es geht um die Schwarzfahrer. Wir hatten andere Bagatellfälle, wenn es denn Bagatellfälle sind. Ich sage das mal so, Herr Schulz, als Kriminalbeamter. Ich habe das zu Beginn der Sendung auch gefragt. Wenn das Fahrrad gestohlen wurde oder die Handtasche oder das Portemonnaie aus der Handtasche oder das Smartphone, lohnt es sich denn noch, Anzeige zu erstatten oder ist das nur deshalb nötig, weil ich ein Aktenzeichen brauche für die Versicherung?
Ich rate natürlich in jedem Fall dazu, eine Anzeige zu erstatten, aus verschiedenen Gründen. Auch gerade wenn man sich, nehmen wir mal so ein Delikt wie das Fahrraddiebstahl, in ganz, ganz vielen Fällen steckt da durchaus Bandenkriminalität hinter. Das heißt, es werden gezielt in großem Stil und großem Umfang Fahrräder gestohlen, teilweise ins Ausland geschafft, wo richtig Geld mitverdient wird. Also das ist für uns als Kriminalisten also schon ein Bandendelikt, das ist kein Bagatelldelikt. Das können Sie natürlich in vielen anderen Deliktsfeldern auch sehen. Was steckt wirklich dahinter? War es jetzt vielleicht wirklich ein Täter, der vielleicht aus einem nahen Umfeld kommt und wirklich dann auf der Situation geschuldet? Oder steckt da vielleicht mehr hinter? Und das ist oftmals, was dann auch der Laie gar nicht erkennt, Deliktsstrukturen und Täterstrukturen, die für uns als Kriminalisten sehr interessant sind.
Also Anzeige erstatten, ja. Wie groß ist die Chance, dass sich die Handtasche wieder anfindet oder das Fahrrad?
Das ist individuell, das hängt immer vom Einzelfall ab. Aber wir sehen an einzelnen Beispielen, gerade wenn wir bei dem Thema Fahrraddiebstahl bleiben, wenn man das so behandelt, wie es sein sollte und sein könnte, das heißt mit ausgebildeten Kriminalisten, die tatsächlich dann auch jeder Spur nachgehen, die viele Ermittlungsansätze gibt es durchaus, auch gerade die Absatzwege, die haben durchaus, das sind immer wieder Sonderkommissionen, die eine hohe Aufklärungsquote haben, die sich wirklich damit beschäftigen, wo sie denn im zweistelligen Bereich Aufklärungsquote haben und dann auch teilweise tausende von Fahrrädern dann auch wieder auffinden. Also es geht. Die Frage ist tatsächlich, möchte man so viel Kapazitäten dann binden und investieren? Mhm. Ich sage aber an vielen Dingen, es lohnt sich und das würde auch das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger dann massiv steigern wieder.
Also Sie sagen Anzeige erstatten.
Ich kann da nur zu raten. Das sind natürlich immer Paradebeispiele, die man dann auch in den Medien hört, warum gerade vielleicht etwas nicht funktioniert hat, warum die Polizei vielleicht auch mit gutem Grund, weil zum Beispiel die Rechtsgrundlage das nicht hergibt oder Datenschutz im Weg steht, dann nicht so arbeiten kann, wie sie gerne möchte. Aber das sind Probleme, die wir dann thematisieren müssen, denn dafür sorgen dann auch beim Gesetzgeber, dass wir hier Änderungen erzielen.
Wir reden über die Polizei und wir reden über ihr Sicherheitsgefühl. Gerd Clausen hat 08000-44177 gewählt. Guten Abend, Herr Clausen in Bremen.
Ja, guten Abend in die Runde. Ja, ich habe aktiv die Justiz entlastet. Man hat mir zweimal die Garage aufgebrochen, 5 oder 6 Fahrräder geklaut, 4-mal das Auto aufgebrochen und ich habe keine Anzeige erstattet. Die Dunkelzahl an Verbrechen dürfte also noch ein bisschen höher sein.
Warum haben Sie keine Anzeige erstattet?
Warum? Vielleicht waren bei den Fahrrädern die Schäden zu gering. Autos haben sie ein paar Mal aufgebrochen und nicht mal das Radio geklaut. Ja. Warum soll ich Anzeige erstatten?
Hat die Versicherung den Schaden übernommen ohne ein Aktenzeichen?
Ich habe mich gar nicht an die Versicherung gewendet.
Mhm.
Ja, es waren ja auch nicht die Schäden. Dann lässt man das Schloss eben wieder reparieren. Das ist ja alles Pillepalle. Peanuts, hat die Politik versagt? Ein eindeutiges Ja. Kapituliert der Rechtsstaat vor der Kleinkriminalität? Ein eindeutiges Ja.
Können Sie es auch begründen? Also ein Ja ist mir immer zu wenig in so einer Sendung.
Ja, der Rechtsstaat ist nicht geeignet, einen Staat im Niedergang zu retten.
Gut.
Wenn ich es sehe, hier in Bremen, sage ich mal, da wird der Omi die Goldkette vom Hals geklaut. Der Täter wird wieder laufen gelassen. Da bricht einer ein, er wird wieder laufen gelassen. Machen Sie Drogenrazzia am Bahnhof, werden 20 Leute vorübergehend festgenommen, die werden wieder laufen gelassen.
Spannender Punkt, Herr Clausen, da ist die Frage nämlich, ob die Polizei wirklich frustriert ist. Sie hat den Täter eventuell ermittelt, aber die Gerichte, Herr Bornemann, Sie als Richter in der Runde, wählen ein Strafmaß oder gar kein Strafmaß und der Täter, von der Polizei mühsam ermittelt, ist morgen wieder auf freiem Fuß. Wie erklären Sie das einem Polizisten?
Mit Hinweis auf die Rechtslage. Also es ist nicht so, dass ermittelte Täter von uns grundsätzlich wieder auf freien Fuß gesetzt werden. In Hannover beispielsweise haben wir das beschleunigte Verfahren. Da werden Beschuldigte in sehr kurzer Zeit abgeurteilt, auch zum Teil zu empfindlichen Strafen. Was nun die Frage angeht, ob ein Täter in Haft kommt oder nicht, es reicht nicht, dass wir eine Tat haben, also meinetwegen einen Diebstahl, sondern es muss auch ein Haftgrund dazu kommen. Und da sagt der Gesetzgeber entweder Flucht oder Fluchtgefahr oder Verdunklungsgefahr.
Wie ist das mit Körperverletzung, um es mal etwas, ich sag's mal, dramatischer zu gestalten, die Szenerie?
Ja, die Körperverletzung ist die Tat, die ist schlimm genug. Aber ich brauche eine Tat plus Haftgrund. Und Haftgrund heißt nicht Tat, sondern flieht der Täter, hat dann festen Wohnsitz. Wenn er einen festen Wohnsitz hat und ich nicht die Annahme habe, dass er demnächst untertaucht, dann darf ich ihn gar nicht in Haft nehmen. So sieht es § 112 StPO nun mal vor.
Wir spielen das mal Herrn Schulz zu als Kriminalbeamter. Herr Schulz, frustriert Sie sowas, wenn Sie einen Täter dingfest machen und dann kommt Herr Bornemann und sagt, wir haben gar keinen Haftgrund und morgen begegnen Sie dem Täter im Einkaufszentrum wieder?
Also mich persönlich nicht, aber weil ich die Hintergründe natürlich kenne, aber ich kann jeden Kollegen verstehen, der da doch etwas angesäuert ist. Es ist auch für uns schwer, weil wir natürlich, ich kenne die Rechtsgrundlagen natürlich genauso gut, weiß, wann wir zum Beispiel jemanden inhaftieren können oder also wann wir ihn auch vorführen können, bei Gericht zum Beispiel, wann Erfolgsaussichten bestehen, dass er vielleicht auch in Untersuchungshaft geht. Das ist aber tatsächlich so auch etwas schräg dargestellt natürlich, weil wir tatsächlich das auch beobachten und Herr Bornemann wird das besser wissen als ich, dass die Tendenz eigentlich seit Jahren eher zu härteren Haftstrafen oder zu härteren Bestrafungen geführt hat, nicht zu dieser Kuscheljustiz, die man teilweise vorwirft. Trotzdem gibt es natürlich immer Einzelfälle, die man sich herauspickt, wo man sich tatsächlich dann fragt, wie kann so ein Urteil gefällt worden sein, wenn man, und das lehrt dann auch tatsächlich die langjährige kriminalpolizeiliche Arbeit, man sollte keine Kritik äußern, ohne die Akte zu kennen. Das heißt, der Richter, der da sitzt oder auch der Staatsanwalt, die haben sich im Regelfall sehr wohl überlegt, was geht, was kann man machen, was ist dann auch insgesamt dienlich. Wie gesagt, deswegen fällt mir da die Schelte schwer, aber natürlich ist es insgesamt etwas, wo man, das ist aber dann meistens auch wieder der Masse geschuldet, wo wir natürlich sehr wohl viel lieber öfter mal Beschlüsse haben möchten, zum Beispiel für Daten, die wir abfragen wollen oder für Anträge, die wir vielleicht nicht bekommen, aber wir mal suchen wollten und nicht dürfen, weil der Staatsanwalt das nicht so sieht wie wir. Also das ist dann schon im Alltag, aber da kann ich auch jedem Kollegen dann raten. Wie gesagt, es lohnt sich dann nicht, gefrustet zu sein.
Frau Mihalisch, Sie sind die Politikerin in der Runde. Wo ist der Zusammenhang zwischen dem Sicherheitsgefühl der Bürger und dem Strafmaß, was die Bürger in Zeitungen lesen oder in Medien erfahren? Anders gefragt, sorgt ein höheres, ein härteres Strafmaß für ein höheres Sicherheitsgefühl bei den Bürgern?
Das kann ich mir so in der Pauschalität offen gestanden nicht vorstellen, weil wir wissen natürlich auch aus der Wissenschaft und auch aus unserer Erfahrung, dass härtere Strafen nicht automatisch auch zu weniger Kriminalität und damit auch zu mehr Sicherheit führen. Also das ist ein Märchen, was gerne erzählt wird, was aber so in der Realität nicht stimmt. Wichtig ist aber, und das ist auch, hat auch wieder etwas mit der Personalfrage zu tun, dass natürlich Tatverdächtige beschleunigt in ihrem Verfahren behandelt werden. Also dass sie sozusagen schnell bestraft werden für das, was sie getan haben. Und die Verfahrensdauer ist natürlich sehr eng verknüpft mit der Frage des Personals. Und wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass es eben nicht nur eine Personalnot bei den Polizeien gibt, die halt eben zu so einer langen Verfahrensdauer führt, sondern insbesondere auch bei der Justiz. Und wir müssen selbstverständlich dafür sorgen, dass die Justiz nicht hier zum Flaschenhals wird, also dass nicht sozusagen sich Verfahren bei der Justiz, bei den Staatsanwaltschaften, bei den Gerichten anhäufen, weil das führt dann natürlich auch wiederum zu Frustration bei der Polizei.
Machen Sie es mal konkret, wenn Sie sagen, wir müssen dafür sorgen. Das ist ein Satz, den Politiker gerne sagen.
Ja.
Aber was tun Sie denn, damit der Flaschenhals, wie Sie das bildlich beschrieben haben, nicht so eng wird? Was tun Sie denn?
Ja, indem man halt eben mehr Personal einstellt. So, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Polizei, aber auch die Justizbehörden in überwiegender Länderverantwortung sind und dass dann natürlich auch die Bundesländer im Einzelnen gefragt sind, diesem Personalabbau oder beziehungsweise dieser Personalnot durch mehr Einstellungen entgegenzutreten und durch eine Entlastung von Aufgaben. Natürlich auf bundespolitischer Ebene sehr, sehr wohl müssen wir da unserer Verantwortung gerecht werden, aber natürlich auch in den Ländern.
Das heißt, Sie haben als Bundespolitikerin da gar keinen Einfluss? Das ist Ländersache?
So muss man sagen, ja. Also wir haben natürlich Einfluss auf die Behörden des Bundes. Also das heißt,
das ist klar, aber auf die Personalfrage nicht.
Aber auf die Personalfrage auch nur bei den Bundesbehörden und eben nicht bei den Landesjustizbehörden oder halt eben auch bei den Landespolizeien. Das ist in der Tat Ländersache.
Herr Schulz, Sie sind Kriminalbeamter. Denken Sie manchmal, dieser Föderalismus, diese Ländersache, gäbe es doch die bloß nicht, dann könnten wir zügiger Personal einstellen und alles wäre einfacher?
So einfach ist es nicht. Also es ist schon natürlich so, dass der Föderalismus uns tatsächlich sehr viele Schwierigkeiten bereitet. Wir haben 16 Länderpolizeien, die haben 16 verschiedene Computersysteme, die sind 16 Mal im Regelfall nicht kompatibel oder nur rudimentär kompatibel. Dann kommen die Bundesbehörden dazu. Wir sehen das ja zum Beispiel im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum. Da sitzen 40 Behörden derzeit drin, die miteinander kommunizieren. Da sagt man schon natürlich, der Föderalismus ist, und das kann man in einigen Bereichen sagen, ein Sicherheitsrisiko. Andere Länder haben andere Probleme. Wenn sich Zentralstaaten angucken, wie Spanien, wie Frankreich. Mhm. Die haben wieder andere Polizeistrukturen, die auch nicht besser sind. Jetzt könnte man sagen, man könnte ja daraus lernen und sich aus beiden Modellen das Beste rauspicken.
Aber das heißt doch, die Beamtenzahl ist nicht letztendlich nur der schwarze Punkt, sondern es geht auch darum, wie Polizei föderal aufgestellt ist, wenn wir hier über die Überlastung der Polizei sprechen.
Es ist ein Punkt, wir haben eben schon drüber gesprochen, deswegen muss ich auch immer lächeln, wenn wir jetzt bei den Sondierungsgesprächen diese Zahl immer hören, 15.000. Wie Frau Michalisch schon richtig sagte, das kann man sich gerne äußern. Diese Wünsche hat aber keinerlei Auswirkungen. Die Bundespolitik kann für Bundespolizei und das Bundeskriminalamt sicherlich Stellen vorgeben. Das hat sie auch gemacht. Die letzte Regierung übrigens in einem nie vorhergewesenen Maße. Also wirklich dann ihre Hausaufgaben gemacht und gesagt, die Stellen geschaffen, auch die Ausstattung mit Geld. Das ist aber nur ein Wunsch für die Länder. Man kann das nur äußern. Wir wünschen uns sehr wohl, gerade was die Kriminalpolizei angeht, dass bundesweit endlich mal Ermittlungsstandards, also Ausbildungsstandards vorgegeben werden. Was muss eigentlich ein Kriminalbeamter, eine Kriminalbeamtin in Deutschland können? Man kann sich nicht vorstellen, dass das nicht geregelt ist und jedes Land sein eigenes Süppchen kocht.
Cornelius Leander aus Wallenhorst, Sie mussten etwas warten, aber das war eben noch wichtig. Guten Abend.
Ja, hallo in die Runde. Vor- und Nachname ist zwar vertauscht, aber egal.
Okay.
Ich habe eine Frage zu den 22 Millionen Überstunden, die da mal in den Raum geworfen werden. Das hört sich im ersten Moment ja wahnsinnig an, aber wenn ich das auf die 220.000 Polizisten, glaube ich, umrechne, dann sind das 100 Überstunden pro Kopf. Das habe ich zum Beispiel momentan auch auf meinem Überstundenkonto. Das wird dann in ruhigeren Zeiten abgebaut und das ist eigentlich kein Problem. Ich weiß nicht, warum das bei der Polizei ein Problem ist.
Gut, dann das ist ein Kessersatz, Herr Cornelius, das ist kein Problem. Herr Schulz vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, da sagt ein Bürger 22 Millionen Überstunden bei der Polizei gesamt angehäuft, das ist kein Problem.
Ja, es ist ein individuelles Problem. Also ich komme auch auf 70 Stunden mindestens die Woche. Für mich ist es auch kein Problem. Aber es kommt darauf an, wer baut die Überstunden auf und wie geht der persönlich damit um? Das ist natürlich auch ein Fürsorgeaspekt des Vorgesetzten, aber es gibt auch viele, viele Kollegen, wenn ich ihnen sagen würde, ab morgen kannst du alles ausbezahlt kriegen oder abbummeln, würde mich angucken und sagen, will ich gar nicht, weil ich möchte die abbummeln, wann ich das möchte. Also es wird problematisch, wenn wir zum Beispiel Kollegen des Streifendienstes haben, die wirklich dann über vielleicht Monate kein freies Wochenende haben, die wirklich dann körperlich an ihr Ende kommen. Und das ist ein Problem bei der Kriminalpolizei zum Beispiel. Wir haben da klare Fristen zum Beispiel, gesetzliche Fristen, die teilweise in Stunden gerechnet werden, wann etwas zu erledigen ist. Die Kollegen, die kommen kaum in den Schlaf. Das ist über mehrere Tage. Das kann man mal machen. Auch gerade, wenn sie noch Rufbereitschaft haben, ist das eine hohe Belastung. Das geht aber nicht lange Zeit. Und das sind individuelle Probleme. Und deswegen ist tatsächlich individuell zu betrachten. Wir haben einige Kollegen, die haben mehrere tausend Überstunden, die sie nicht abgebummelt bekommen. Und sie würden das gerne. Und natürlich andere, es kommt auch immer darauf an, in welchem Bereich sie arbeiten, die haben wenige oder nur so viel in einem Maße, wo man auch gut mitarbeiten kann. Also wie gesagt, pauschal ist das nur eine Zahl, die man am Rande natürlich betrachten muss. Man muss sehr wohl dann die einzelnen Kollegen sich dabei anschauen.
Frau Mehrlich, Sie haben zu Beginn der Sendung gesagt, diese 15.000 geforderten Polizeibeamten in den Sondierungsgesprächen, Sie können sich die Zahl auch nicht erklären. Ich habe heute ein bisschen recherchiert und da gibt es eine Formel, 22 Millionen Überstunden, das sind umgerechnet, ist die Arbeitskraft von 10.000 Polizisten, also würde man diese einstellen, würde man die 22 Millionen Überstunden tilgen. Ist das auch eine Formel, mit denen Sie so handeln, wenn Sie in solche Gespräche gehen?
Ja, also das ist vielleicht eine Formel, die dem ungefähr entspricht. Also 22 Millionen Überstunden entspricht dann ungefähr der Arbeitsleistung von 10.000 Polizeibeamten. Aber wir dürfen uns natürlich nichts vormachen, wenn wir jetzt 10.000 Polizeibeamte einstellen, dann sind die ja nicht von heute auf morgen da. Ja, also die müssen natürlich noch ausgebildet werden. Ja,
aber bleiben wir erstmal bei der Notwendigkeit, bevor wir über die Praktikabilität reden. Also Sie sagen, die sind nötig, um diese Überstunden, die werden damit abgebaut. Würde man diese Polizisten einstellen?
Ja, das sagte ich ja gerade. Also so pauschal kann man das nicht sagen, weil die Überstunden haben ja die jetzt vorhandenen Polizistinnen und Polizisten angehäuft. Das heißt, auch nur die jetzt bereits eingestellten Polizisten können diese Überstunden abbauen. Das heißt, wir fangen die ja nicht mit neuem Personal auf. Wir können höchstens mit neuem Personal oder mit mehr Personal dafür sorgen, dass in Zukunft nicht mehr ein solcher Überstundenberg anfällt. Das kann man eventuell damit versuchen, irgendwie zu kompensieren. Aber man kann jetzt nicht mit neuem Personal alte Überstunden abbauen. Das funktioniert nicht.
Herr Bornemann, als Richter, haben Sie eigentlich Angst davor, wenn es mehr Polizisten gibt? Heißt das für die Gerichte, für die Staatsanwälte auch mehr Arbeiten, mehr Arbeit?
Das heißt für uns definitiv mehr Arbeit. Aber ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, was Frau Michalik vorhin gesagt hat. Die Politik spielt nämlich so ein wunderschönes schwarzes Peter-Spiel, in dem die Bundespolitik immer sagt, ja, wir sind ja dafür, dass zum Beispiel die Gerichte und Staatsanwaltschaften personell gut ausgerüstet sind. Aber wir können ja nichts machen, ist ja Ländersache. Also es sind schon die Bundespolitiker, die das Gros der Gesetze, die wir auszuführen haben, erlassen im Deutschen Bundestag und dann nicht für die Kosten, die Personalkosten aufkommen müssen, die in den Ländern entstehen. Und der zweite Punkt ist, es gibt grüne Innenminister, grüne Justizminister von der CDU, von der FDP, von der SPD. Die Bundespolitiker gehören nun schon alle immer derselben Partei an und die treffen ihre Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern mindestens auf ihren Parteitagen, aber auch sonst. Es kann mir keiner sagen, dass da nicht mal ein Bundespolitiker mit den Landespolitikern sprechen kann und sagen kann, passt mal auf, ihr müsst mal zusehen, dass ihr eure Länderjustizen ordnungsgemäß ausstattet. Also so leicht kann man sich da als Bundespolitiker nicht aus der Verantwortung stehlen.
Den Hinweis nimmt Frau Mihalic mal mit. So etwas hört man in den Sondierungsverhandlungen auch. Wir nehmen erst einmal mit.
Greife ich auch gerne auf, diesen Hinweis, einfach um das auch nochmal klarzustellen. Also es gibt keine grüne Innenministerin und keinen Innenminister, eine Handvoll Justizminister oder etwas weniger und vor allen Dingen, und das ist mir wichtig zu betonen, nur eine grüne Finanzministerin. Ja, und das sind leider oft halt eben diejenigen, die dann am Ende auch mehr entscheiden, wie viel Geld denn eigentlich auch für mehr Personal zur Verfügung gestellt wird. Aber grundsätzlich stimme ich Herrn Bornemann natürlich zu, dass halt eben wir im föderalen Austausch da halt eben auch regelmäßig Probleme haben, von Bundesseite her gegenüber den Ländern halt eben deutlich zu machen, was jetzt sozusagen die Aufgabe ist. Und das sind sehr, sehr schwierige Aushandlungsprozesse, in denen wir uns da befinden.
Gut, zu Jamaika-Zeiten kann sich das ja alles nochmal ändern und verändern. Britta Weber aus Oldenburg. Guten Abend, Frau Weber.
Guten Abend. Zum Thema Sicherheit, also wie ich mich fühle, ob ich mich sicher fühle.
kann ich nur sagen, also ich rufe aus Oldenburg in Niedersachsen an. Wir haben eine sehr nette Polizei und auch eine kompetente Polizei, finde ich.
Was ist eine nette Polizei?
Also nett heißt für mich, es sind einfach nette und freundliche Beamte. Ich wohne zum Beispiel hier in einem großen Block, wo manchmal Leute Remi-Demi machen. Und wenn dann hier mal, es heißt ja im landläufigen Sinn, immer so die Bullerei angerufen wird, wie man immer sagt, dann kommen die Polizei und dann kriegen die mal ein bisschen einen auf den Deckel, dass da mal nachts Ruhe ist. Das ist auch sehr schön. Allgemein aber finde ich, weil ich mich des Öfteren mal so mit Polizeibeamten unterhalte. Also wenn ich mal so jemanden sehe, der mal irgendwo in der Mittagspause irgendwo an der Kasse steht, dann unterhält man sich mal mit dem und erfährt man mal so ein paar Sachen dann. So. Also auch diese Überstunden zum Beispiel. Also ich muss mal wirklich eine Lanze für die Polizei brechen. Also ich finde, wenn wir die nicht hätten, dann würden wir ganz schön blöd aussehen. Mhm. Und mir wäre es lieber, wenn wir auch mehr Polizeibeamten hätten. Also hier in meinem Wahlkreis hier, wo ich also lebe, ist zum Beispiel auch ein grüner Abgeordneter, der auch bei der Polizei ist. Und ich finde das gut, ne? Weil man ja immer so denkt, naja, Polizei, die, wer weiß, wo die, was für eine Partei die sind, ne? Und so, aber ich finde das total klasse, ne? Also muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und also mir wurde vor einem Jahr mein Fahrrad gestohlen. Und das wollte ich auch noch erzählen, es war registriert. Ich habe das hier bei der Polizei also als gestohlen gemeldet. Mein Glück war, dass ich es selbst wiedergefunden habe. Haha, man sollte es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Aber die Beamten haben das geholt und ich habe mir das also dann auch hier auf dem Revier wieder abgeholt. Die waren alle sehr nett. Und also ich finde, die sind alle sehr kompetent. Und gut, wenn ich mir so überlege, um das noch ganz schnell zu sagen, wenn ich mir so überlege, was, hat glaube ich auch der eine Herr im Studio gesagt, was die Leute alles an psychischem und physischem Stress aushalten müssen, auch an vermehrter Aggressivität von anderen Leuten. Bei der Polizei gibt es bestimmt auch schwarze Schafe, das gibt es überall. Aber ich denke, was Polizeibeamten teilweise an vermehrter Aggressivität aushalten müssen, zum Beispiel auch bei der Terrorbekämpfung, wenn Leute sich...
Frau Weber, also, jetzt unterbreche ich Sie mal, weil Sie können so wunderbar erzählen, aber ich würde heute gerne auch noch was erzählen. Also,
Entschuldigung?
Aber, ich nehme ein Wort, eine Sequenz von Ihnen auf, die ich wichtig finde. Sie haben so schöne Erlebnisse erzählt, die Polizei ist nett. Und da sind wir bei der Frage der Wertschätzung der Polizei, Frau Weber. Was glauben Sie, wie ist der Ruf der Polizei, abgesehen von Ihren Erlebnissen, in der Gesellschaft? Was meinen Sie?
Also ich denke, es ist immer noch so, dass man denkt, na, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Oder die kommen immer nur, wenn es Ärger gibt.
Mhm.
Und ich glaube aber, die machen ja auch nicht nur Sachen, die schlecht sind, sondern die sind auch in der Schule zum Beispiel, die machen Verkehrsunterricht, die kommen wegen anderer Dinge. Ich kann mir vorstellen, wenn also irgendwo wenn es einer Omi schlecht geht oder wenn die Angst hat, es läuft da draußen eine rum, wenn einer vielleicht einbricht. Das sind ja öfter alte Leute, die nachts mal rausgucken, ne, was so draußen los ist.
Dann kommen die, ne?
Und ich kann mir vorstellen, wenn die anrufen und sagen, da läuft irgendjemand rum, ich habe den hier nicht gesehen, wie oft sind da schon irgendwelche Einbrecher?
Ja. Frau Weber, wir fragen mal Herrn Schulz, der ist der Bundesvorsitzende vom Bund der deutschen Kriminalbeamten. Sie haben gerade Frau Weber gehört, sie hat nette Erlebnisse. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Wie ist der Ruf der Polizei in der Gesellschaft? Und wie, Doppelfrage, wie ist die Wertschätzung von Seiten der Politik?
Also unser Ruf ist ja zum Glück sehr hoch. Das heißt, wenn Sie jedes Jahr die Umfragen sehen, wir gehören immer zu den Top 3 Berufen, denen man am meisten vertraut. Und wenn man die Schülerbefragung, die ja auch jedes Jahr stattfindet, ist die Polizei auch letztes Jahr wieder Platz 1 gewesen. Also von den Traumberufen, wo möchte man hin? Also unser Ruf ist gut und die Dame hat es eben gesagt und das sind auch die Rückmeldungen, die ich bekomme. Zum Großteil kann man sich in Deutschland auch darauf verlassen, dass man tatsächlich nette, sage ich jetzt auch mal, Polizisten dann als Gegenüber hat, die sich wirklich bemühen, dann den Bürgerinnen und Bürgern auch zu helfen. Deswegen, also unser Ruf ist gut. Trotzdem spiegelt sich das leider, muss man dann sagen, nicht immer in Bewerbungszahlen wieder und dass wir trotzdem dann nicht bekommen. Also wie gesagt, es reicht nicht, ein guter Ruf zu haben. Wir müssten dann strukturell noch eine ganze Menge tun, dass sich das auch wirklich lohnt, zu uns zu kommen.
Da reden wir gleich drüber, die Nachwuchsförderung. Vorher Bert Weingarten aus Hamburg. Guten Abend, Herr Weingarten.
Guten Abend, in die Runde. Ja, zur Vergangenheitsbewältigung. Also der Bund Deutscher Kriminalbeamter hat sich schon seit langer Zeit dafür eingesetzt, dass eben mehr Kriminalisten eingestellt werden. In den Gesprächen, wo ich früher dabei war, zu Zeiten Janssen Jäger, war es aber oftmals so, dass die Innenminister eher abgewunken hatten, weil einfach Kriminalisten in der Stelle zu teuer waren. Und die, die in Rente gingen, wurden eigentlich dann nicht mehr durch Kriminalisten ersetzt, sondern eher durch Schutzpolizisten, was einfach deutlich günstiger war. Das hat sich sicherlich jetzt vor 2 Jahren grundsätzlich geändert, weil ihnen jetzt Mittel zur Verfügung gestellt werden. Aber was in der Redezeit jetzt eben schon sich rauskristallisiert hat, es wird natürlich nicht so schnell möglich sein, jetzt diesen immensen Personalbedarf, der jetzt in Justiz, Polizei, aber auch Bundespolizei entstanden ist, den sozusagen kurzfristig wieder aufzubauen. Warum ich anrufe, ist eigentlich der Punkt gewesen, dass der Richter in der Runde dort eher sagte, Bagatellfälle doch bitte dann vielleicht gar nicht mehr anzeigen. Da bin ich grundsätzlich anderer Meinung, weil die Anzeigen gehen ja auch in die Statistik. Und wir wissen alle, wie wichtig diese Statistik ist, weil Politik richtet sich nach Statistik. Und wenn jetzt einfach Fälle rausfallen aus der Statistik, würde das einfach bedeuten, dass die Politik und auch vielleicht auch andere Kriminalisten sagen würden, okay, in dem Bereich können wir jetzt Ressourcen abziehen, da ist ja einfach weniger Kriminalität, wir konzentrieren uns auf andere Bereiche. Und dadurch können natürlich dann auch grundsätzlich falsche Impulse gesetzt werden, die dazu führen, dass eben Kriminalität in gewissen Bereichen gar nicht mehr erkannt wird.
Das ist ein wichtiger Hinweis, Herr Weingart, mit der Statistik. Aber ich glaube, es ist ein Missverständnis, Herr Bornemann. Haben Sie gesagt, man möge Bagatellfälle nicht mehr anzeigen?
Nein, auf keinen Fall. Ich habe nur auf Ihre Frage gesagt, dass man könnte daran denken, zum Beispiel den Bereich des Schwarzfahrens umgangssprachlich zu entkriminalisieren. Das heißt nicht, dass man andere Bagatellfälle, Fahrraddiebstähle und so weiter nicht mehr anzeigen sollte. Im Gegenteil. Wir brauchen schon eine verlässliche Kriminalitätsstatistik.
Kommen wir mal zur Nachwuchsförderung, Herr Schulz, als deutscher Kriminalbeamter vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Was macht es so schwer, junge Menschen dazu zu bewegen, zur Polizei zu gehen?
Ja, wenn man die Bewerberzahlen sieht, wahrscheinlich gar nichts, weil die sind hoch. Die Frage ist, kommen die Richtigen zu uns? Und wenn man die aktuellen Entwicklungen sich anguckt, muss man sich oftmals die Frage stellen, ob das tatsächlich der Fall ist. Also wir haben sehr viele junge, engagierte Berufsanfänger, die vielleicht auch, das ist ja auch mit der Diskussion, sind die besser oder schlechter, kriegen die aus den Schulen, kriegen wir schlechteres Material sozusagen wie früher. Da sind viele gute, wirklich engagierte, intelligente Menschen bei, aber leider gerade, und das ist ein Problem, ich sprach vorhin schon mal drüber, über fehlende Nachhaltigkeit. Wenn Sie das über 10, über 15, über 20 Jahre falsch machen, das heißt nicht nach vorne schauen, nicht strukturell einstellen und Sie versuchen das in 1, 2, 3 Jahren zu kitten, dann haben Sie andere Probleme. Das sieht man zum Beispiel in hohen Durchfallquoten oder Ausfallquoten. Das gab es früher nicht. Wir haben heute in einigen Ländern über 30% der eingestellten Kollegen schaffen es nicht. Die schaffen nicht, die Ausbildung zu Ende zu machen, schaffen es nicht, das Studium. 30%.
Woran liegt das? Woran scheitern diese jungen Frauen?
Verschiedenen Gründen. Wir sind auch unfair, muss ich sagen, zu jungen Leuten, weil wir ihnen nicht die gute Ausbildung anbieten, die wir könnten. Das heißt zum Beispiel, in 12 Bundesländern kann ich zum Beispiel mir nicht überlegen, möchte ich jetzt zur Schutzpolizei, möchte ich zur Kriminalpolizei. Ich muss den Beruf des Schutzpolizisten ausüben, lernen, ohne eine Perspektive zu haben, die ist nämlich unstrukturiert, die ist nicht planbar, komme ich zur Kripo. Da haben wir Untersuchungen oder haben sich Untersuchungen gezeigt von Fachhochschulen, dass dann viele Leute darauf verzichten. Die gehen nicht zur Polizei und sagen, dann habe ich andere Berufe, weil das ist ein Knackpunkt. Die meisten Länder haben die sogenannte zweite geteilte Laufbahn, das heißt, sie brauchen Abitur. Das ist etwas, was sich auch nicht mehr lange durchhalten lässt, ist meine Prognose. Weil
als Kriminalbeamter so viele, jetzt?
Na, in einigen Ländern auch zur Schutzpolizei. Das heißt, sie können dann tatsächlich nur mit Abitur. Und die Grundsatzfrage, das ist so eine Lebenslüge einer Gewerkschaft, ist das sinnvoll? Ich wünsche jedem Kollegen ein hohes, ein angemessenes Gehalt. Aber ich glaube, gerade für die Probleme des Alltags bin ich mit Realschülern, mit älteren Berufsanfängern, die vielleicht dann auch meinetwegen Hauptschulabschluss und eine Lehre haben, sehr gut aufgestellt. Und das tun sich viele Länder sehr schwer und nehmen diese nicht. Also wir verschenken Potenzial. Also viele Bereiche der Aus- und Fortbildung, wo wir tatsächlich sagen müssen, wir sind da nicht so, wie wir sein könnten oder wie wir sein sollten.
Nun gibt es ja Eignungsprüfungen. Woran scheitern die Bewerber?
Ist tatsächlich so, dass meistens der Deutschtest das K.O.-Kriterium ist. Viele Länder behaupten heute noch, sie hätten die Kriterien nicht gesenkt. Das stimmt manchmal dahingehend, dass das Diktat immer noch das gleiche ist. Nur darf man heute ungefähr doppelt oder dreifach so viel Fehler machen wie früher und hat immer noch eine 1 und wird eingestellt. Also die Deutschleistungen sind ein ganz erheblicher Knackpunkt und dann natürlich ist Sport ein Punkt, wobei man sich fragen muss, wenn ich zur Kriminalpolizei gehe, wenn ich ein IT-Spezialist werden möchte, muss ich jetzt ein Zehnkämpfer sein, parallel parallel. Da stellt sich natürlich die Frage heute, nein, muss man nicht. Oder wie die Dame vorhin erzählte, wenn ich eine Brille habe, warum kann ich nicht bei der Kriminalpolizei zum Beispiel arbeiten, weil ich ein, was weiß ich, vielleicht ein BWL-Studium gemacht habe oder ganz andere Interessen habe. Also wir sind viel, viel zu unflexibel und dann auch zu wenig attraktiv. Dann doch im Endeffekt, das sehen wir gerade bei Kräften, die wir dann extern einstellen wollen, zum Beispiel im IT-Bereich, wo wir einfach nicht das bieten können, was der freie Markt bietet.
Das heißt, um nochmal auf die Rechtschreibung zurückzukommen, ist das für Sie eine dramatische Meldung? Man hört das ja auch aus der Wirtschaft, dass das, was aus der Schule kommt, letztendlich dann nicht mehr geeignet ist. Können Sie dagegen irgendwas tun?
Das heißt geeignet, die sind anders heutzutage. Die haben andere Fähigkeiten, die teilweise, das merkt man vielleicht an sich selber, heute sich komplett auf Rechtschreibkorrekturen verlassen, sei es bei mobilen Geräten oder beim PC oder Mac. Da wird einem gesagt, wenn man was falsch schreibt, das ist schwierig, weil Berufe wie Polizei natürlich davon lebt, also von Sprache und von Wort. Das heißt, jeder Polizist, ob Schutz, ob Kriminalpolizei, sitzt einen Großteil, schreibt Berichte, schreibt Vermerke, schreibt Informationen. Da muss ich schon sicher sein, auch gerade dann jetzt mit extern zum Beispiel, also mit den Bürgerinnen und Bürgern, dass mein Deutsch dann wirklich so ist, dass ich mich dann auch sehen lassen kann damit.
In den Sondierungsgesprächen ist von 15.000 Beamten die Rede, darüber haben wir schon gesprochen. Wenn Sie jetzt mal an die Nachwuchsförderung denken, können Sie sich überhaupt vorstellen, dass Sie jemals so viele neue Beamte bekommen können?
Erstmal nicht. Ich glaube sogar, dass die Qualität leider, und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, schlechter wird. Das heißt, wir stellen heute vermehrt tatsächlich so viele ein, die wir vor vielen Jahren, oder vor einigen Jahren, muss man sagen, noch nicht genommen hätten, aus gutem Grund nicht genommen hätten. Das heißt dann, dass auch schlecht ausgebildete, also in Teilen schlecht ausgebildete Kollegen draußen auf überforderte Kollegen stoßen, wo wir jetzt Pensionierungswellen haben. Das heißt bei Schutzpolizei, bei Kriminalpolizei ganz besonders. Das heißt, die erfahrenen Kollegen, die die Defizite der Ausbildung noch durch Learning by Doing sozusagen denen beibringen konnten, die sind nicht mehr da. Und dann können sie sich ausrechnen, wenn sie vielleicht schlecht ausgebildete Polizisten draußen auf die Menschen loslassen und die finden nicht mehr die Informationen, die sie brauchen von Kollegen, die ihnen das beibringen können, was dann passiert. Also das ist ein Prozess, der tatsächlich über Jahre noch gehen wird und da werden wir uns noch einiges einfallen lassen müssen, um nachhaltig und dann auch attraktiv zu sein.
Herr Bornemann, Sie sind der Richter in der Runde. Wie gut muss ein ermittelnder Polizist sein, damit Sie, / Staatsanwaltschaft, es leichter haben?
Ich denke, er sollte eine gute Ausbildung durchlaufen haben und einiges an Erfahrung kann auch nicht schaden. Wir sind ja auch angewiesen auf die kriminalistische Erfahrung der Beamtinnen und Beamten, die ja Spezialisten in dem Bereich sind, in dem sie arbeiten. Wir, also Justiz und Polizei, arbeiten im Ergebnis am selben Projekt, nämlich das Projekt Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger. Und da gehen wir sehr stark arbeitsteilig vor. Und die Polizei weiß in der Regel recht gut, welche Ermittlungsmaßnahmen sie zu treffen hat. Und im günstigsten Fall kriegen wir eine Akte vorgelegt, wo wir sagen können, jawohl, alles fertig, ich kann jetzt zur Entscheidung schreiten. Ich glaube schon, dass die Laufbahn der Kriminalisten hier ein ganz wesentlicher Punkt sind, dass man diese Ausbildung möglicherweise auch mal unter Einbeziehung der Vorstellungen der Gewerkschaften, das klang eben an, mal nochmal neu anschauen sollte und vielleicht verbessern kann.
Frau Merlich, Sie sind die Politikerin in der Runde. Wenn in Sondierungsgesprächen von 15.000 Polizisten mehr die Rede ist, soll es ja den Bürgern ein Sicherheitsgefühl geben. Wie realistisch sehen Sie das denn, dass die, oder anders gefragt, wann sind die 15.000 denn auf der Straße oder am Schreibtisch?
Ja, frühestens in 3 Jahren. Ja, wenn wir sie heute sozusagen einstellen würden, das bedingt halt eben die Ausbildungszeit. Und das heißt, man wird diese Polizistinnen und Polizisten nicht von heute auf morgen auf die Straße bringen und damit auch den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen können. Mir ist nochmal wichtig, in dem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass wir natürlich auch, wenn es um geeignete Bewerberinnen und Bewerber geht, uns in einer starken Konkurrenz halt eben auch mit der freien Wirtschaft befinden, eben in einer Konkurrenz um die Besten.
Und wenn Sie mehr zahlen würden, wird die Konkurrenz doch weg, oder?
Naja, das kommt nicht nur darauf an, ob man jetzt attraktiv bezahlt. Ja? Also ich glaube, gerade auf der Bundesebene, da können sich die Beamtinnen und Beamten eigentlich nicht wirklich beklagen. Also da zahlt der Bund zum Beispiel im Verhältnis zu anderen Ländern überdurchschnittlich gut.
Mhm. Was ist dann so unattraktiv an der Polizei?
Ja, zum Beispiel zur Attraktivität gehört ja auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was natürlich gerade auch im Schichtdienst ein großes Thema ist, aber insbesondere auch, wenn wir über die Arbeitsbelastung auch bei der Bundespolizei sprechen, dann ist das immer wieder ein Thema oder wie im öffentlichen Dienst insgesamt. Oder wenn wir uns zum Beispiel die Frage der Spezialisierung, die ich auch persönlich für sehr, sehr wichtig halte, anschauen, wie ermöglichen wir es zum Beispiel Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern in den Polizeiberuf einzutreten, vielleicht auch nicht unbedingt als Polizeibeamter, aber vielleicht als Angestellter oder als Verwaltungsbeamter, wo eine ganz spezielle Fähigkeit dann halt eben auch abgerufen werden kann für den Polizeidienst oder für Ermittlungen am Ende. Also ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben, wie man die Attraktivität insgesamt steigern kann und wie man auch sozusagen aus dem Potenzial der Bewerberinnen und Bewerber das Beste rausholen kann.
Ganz kurz noch die Sondierungsgespräche. Da geistert die Zahl von 15.000 rum. Darüber haben wir gesprochen, Frau Mihalic. Ist diese Zahl 15.000 letztendlich ein Versprechen, was erst ganz langfristig eingelöst werden kann?
Also es kann mittelfristig vielleicht eingelöst werden, aber natürlich nur, wenn Bund und Länder auch an einem Strang ziehen, weil, wie gesagt, diese Zahl 15.000 bezieht sich ja nicht nur auf den Bund und Sondierungen sind keine Verhandlungen. Mhm. Das heißt, das muss man natürlich auch am Ende des Tages sehen, wie tragfähig diese Zahl auch ist.
Mittelfristig sind wie viele Jahre?
Ja, zumindest was eine Ausbildungszeit andauert. Wir haben es jetzt gesehen auf Bundesebene, dass es manchmal sehr, sehr schnell gehen kann. Die Bundesregierung hat im letzten Jahr also beschlossen, mehrere tausend Polizeistellen aufzustocken. Das konnte sehr schnell realisiert werden, aber auch die sind natürlich erst in 3 Jahren verfügbar.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute Abend, Herr Schulz im Hauptstadtstudio und Frau Mihalic und Herr Bornemann in Hannover. Wir sprachen heute Abend über die Frage, ist die Polizei am Limit? Wie steht es um die Personalnot der Polizei und um ihr Sicherheitsgefühl? Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen ist Freitag, das heißt, es gibt keine Redezeit, aber dafür gibt es Logo, unser Wissenschaftsmagazin, und wir beschäftigen uns morgen mit der Genschere, was alles da wissenschaftlich möglich ist. Die nächste Redezeit dann am Dienstagabend wieder um 21.05 Uhr. Ihnen ein schönes Wochenende. Am Mikrofon war Andreas Burmann. Wie immer einen schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.